dass man jeden Tag Begegnungen hat mit Menschen, die einen im besten Fall inspirieren, im schlechtesten Fall einen neuen Denkanstoß geben. Und gerade in so einer Phase, wo man selber nicht genau weiß, wo es hingeht, beruflich, wo man eine Idee hat, aber noch nicht weiß, wie man sie umsetzen muss, wo man geistigen Input braucht, wo man ein Netzwerk braucht, ist so ein Ort natürlich ideal geeignet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Three Talent. Die heutige Folge ist entstanden in Kooperation mit einer echten Institution für Selbstständige, wie ich finde. Bei mir ist Robert Baddius, Geschäftsführer des Beta-Haus hier in Hamburg. Seit 2015 hat er oder führt er die Geschäfte des Beta-Hauses, ist damit echt am Puls der Zeit von Freelancern auch, werden wir später sicherlich drüber sprechen. Robert beobachtet soher, woher sie kommen, wohin sie wollen, was sie voranbringt und irgendwie auch, womit sie, was für Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Er betreibt mit dem Beta-Haus Hamburg nicht nur einen echten Ort für Freelancer und Startups, sein Team und er pflegen auch insgesamt eine Community von rund 500 Mitgliedern an mittlerweile zwei Standorten, worauf wir sicherlich auch kurz zu sprechen kommen. Und das dahinterliegende Netzwerk sind eben nicht nur Freelancer und Startups, sondern mittlerweile auch große Corporates. Und das ist für viele Freier und Gründer sicherlich auch ein Sprungbrett in das ganze Thema. Ja, also ich freue mich da sehr, dass er heute hier ist, auch unter anderem deswegen, weil er vor dem Coworking-Business noch die Züge eines Traditionskonzerns kennengelernt hat, insgesamt 7 Jahre bei Lufthansa war, zuletzt als Head of Customer Service und Account Management, hat also eine sehr, sehr breite Palette an Erfahrungen, die er heute mit uns teilen kann und die auch, glaube ich, einen großen Überblick über das ganze Thema geben können. Von daher, Robert, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass wir hier im Studio sitzen und was mich natürlich so am Anfang interessiert ist, wie unterschiedlich sind eigentlich die Büros von Lufthansa zum heutigen Beta-Haus von euch?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Das ist natürlich schwer zu vergleichen, weil der Hintergrund, aus dem solche Büros entstanden sind, völlig anderer ist. Wie du es ja schon angesprochen hast, das Beta-Haus ist von Anfang an ein Ort gewesen, der von den Leuten, die das gemietet haben, selber sozusagen betrieben wurde und gestaltet wurde. Das war eine kleine Gruppe von Freelancern, die das mal initiiert hat. Mhm. Während Lufthansa halt eine klassische Firma ist, die sich überlegt, wie könnte ein Büro gut aussehen und dann die Mitarbeiter da reinsetzt. Also das heißt, die Grundkonzeption ist anders. Wobei man tatsächlich sagen muss, auch bei Lufthansa haben sich die Menschen Gedanken darüber gemacht, wie Arbeitsplätze sinnvoll gestaltet werden können. Das heißt also, es gab auch schon offene Arbeitsflächen, es gab auch flexible Arbeitsflächen. Aber ich hatte tatsächlich auch noch ein Einzelbüro am Ende. Das gibt es tatsächlich bei uns im Beta-Haus natürlich nicht mehr.
Ja. Spannend. Und wie kommt man letztendlich dazu, also wenn man irgendwie 7 Jahre für so einen großen Konzern arbeitet, dann in ein Thema zu gehen, was, sag ich mal, vor 4, 5 Jahren, 2015 ja noch nicht, bei weitem noch nicht so populär war, wie es heute ist, durch große Player irgendwie auch geworden. Wie kommt es dazu? Also warum geht man von einem so großen Konzern in ein Konzept Coworking und dann auch noch als Geschäftsführer und hat so eine aktive Rolle?
Also das geht natürlich nicht direkt, das waren 2 Stufen. Die erste Stufe war diese Stufe, die einige Menschen, glaube ich, haben, die in einem Konzern arbeiten. Das war so Anfang 30, eine ganz gute Karriere hingelegt, eigentlich auch ganz gut aufgegleist auf so einem Karrierepfad, so einem klassischen Konzernkarrierepfad. Und dann aber auch zu merken, ich kann mir das zwar vorstellen, denn ich habe Lufthansa Technik auch immer gemocht, hier bis an mein berufliches Ende zu bleiben. Aber die Chance, dass ich mich in 5 Jahren darüber ärgere, dass ich nie was anderes probiert habe, ist dann doch relativ groß. Und dann war das so eine Zeit, wo ich irgendwie keine familiären Verpflichtungen hatte, keine Immobilien besessen habe oder irgendwelche Sachen, die mich jetzt fest an ein monatliches Einkommen gebunden haben. Und es gab eine ganz gute Gelegenheit, aus dem Konzern auszusteigen, weil es ja gerade so ein Aussteigerprogramm gab, dass ich dann einfach gesagt habe, ich nehme mir jetzt erstmal 1 Jahr frei, das konnte ich mir damals sozusagen vom Ersparten leisten und gucke dann mal, was passiert. Also das war der erste Schritt. Und dann war der zweite Schritt, sich dann mal so auf die Reise zu machen, was könnte es denn dann sein, wenn man nicht im Konzern arbeitet. Und das hat dann damit begonnen, dass ich über eigene Geschäftsidee nachgedacht habe, 2, 3 Businesspläne geschrieben habe, angefangen habe, Menschen zu treffen und mich über diese Ideen auszutauschen. Und dann irgendwann auch nicht drumherum kam, mir mal zu überlegen, ob es nicht irgendwie was Besseres gibt als das heimische Wohnzimmer oder den Küchentisch, an dem man arbeiten kann. Und dann bin ich sozusagen als Coworker auch im Beta-Haus gelandet. Und selbst dann war es noch ein relativ langer Weg, weil ehrlicherweise fand ich das Beta-Haus so auf den allerersten Eindruck eher ein bisschen kühl und verschlossen so von all dem, wie es auf mich gewirkt hat. Vielleicht auch, weil es für mich alles relativ neu war. Und ich habe so ein bisschen dafür gebraucht, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass diese Grundidee, die dahinter steckt, eigentlich eine sehr gute ist. Und dann wollte ich selber einen Coworking-Space aufmachen. Und als ich dann angefangen habe, da auch Businesspläne zu schreiben und oder einen Businessplan zu schreiben und mir Immobilien dafür anzugucken, habe ich dann doch relativ schnell gemerkt, dass mir in allererster Linie das Netzwerk gefehlt hat, was man braucht, wenn man in der Freelancer-Szene sein möchte. Und dass aber auch das ganze Geschäftsmodell dann doch sehr viel anspruchsvoller ist, als auf den ersten Moment wirkt. Und genau in der Zeit, wo ich das sozusagen für mich dann wieder festgestellt habe, dass das für mich nichts wird, kam eine Stellenausschreibung, Geschäftsführer in Teilzeit gesucht vom Beta-Haus. Und das war dann so eine Sache, da konnte ich mich sozusagen nicht bewerben. So, ich will gar nicht sagen, dass es mein großer Traum war, aber das war dann so, da musste ich zumindest mal eine Bewerbung abgeben. Und selbst dann hat es noch ein bisschen gedauert, denn irgendwie in der ersten Runde bin ich auch erstmal auf dem Ablagestapel gelandet, weil in meinem Lebenslauf stand drin 7 Jahre Konzern und überhaupt keine Verbindung zu irgendwas, wofür das Beta-Haus steht. Und dann ist zufällig jemand im Assessment Center ausgefallen. Ich wurde kurzfristig angerufen. Dann haben wir uns kennengelernt, also die damaligen Gesellschafter und ich. Und dann ging das so seinen Weg.
Ja, ja, spannend. Und woher kam so diese Faszination für das Coworking? Also gerade wenn man irgendwie die Vision hat oder die Idee hat, einen eigenen Coworking-Space zu eröffnen, dann gibt es ja sicherlich in irgendeiner Form auch eine gewisse Faszination für das Thema. Woher kam das?
Ja, ich glaube, relativ einfach, und das ist hoffentlich, das kann ich natürlich aus meiner Blase heraus nicht immer so neutral beurteilen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute auch immer noch so durch die Begegnung von Menschen an diesem Ort, ne? Also das Beta-Haus ist nicht der tollste Coworking-Space, was die Einrichtung angeht, da haben wir nicht die bequemsten Stühle und die schönsten Büros. Aber das, was das Beta-Haus schafft, durch das, was wir im Community-Management machen, durch das, was an Veranstaltungen da stattfindet, durch die Mieter, die da vor Ort sind, ist, dass man jeden Tag Begegnungen hat mit Menschen, die einen im besten Fall inspirieren, im schlechtesten Fall einen neuen Denkanstoß geben. Und gerade in so einer Phase, wo man selber nicht genau weiß, wo es hingeht beruflich, wo man eine Idee hat, aber noch nicht weiß, wie man sie umsetzen muss, wo man geistigen Input braucht, wo man ein Netzwerk braucht, ist so ein Ort natürlich ideal geeignet.
Mhm. Glaubst du, dass es da, also du hast ja bei Lufthansa auch, sag ich mal, im Bereich Customer Service dann irgendwie geleitet oder gearbeitet, gibt es da Parallelen, also sind das Stärken, die man da entwickelt, die man dann für das Thema Community Building in so einem Coworking Space irgendwie anwenden kann, sind letztendlich irgendwie dein Fähigkeiten-Set, was du dir da über die Jahre erarbeitet hast, war das relevant, um dann auch im Coworking Space ein Stück weit einen besseren Job zu machen?
Muss ich kurz drüber nachdenken. Spontan würde ich sagen, nein, weil die Welt dann tatsächlich doch ganz, ganz anders ist. Klassisches B2B-Geschäft. Meine Kunden waren große Airlines und da dann irgendwelche anonymen Abteilungen innerhalb dieser Airlines. Aber was natürlich schon eine große Rolle gespielt hat, ist grundsätzlich das Vernetzen von Menschen, Funktionen und Teilbereichen in den verschiedenen Organisationen, was immer was mit persönlichem Kontakt zu tun hat. Also insofern das sicherlich. Ansonsten sind das wirklich sehr, 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 sehr unterschiedliche Welten.
Okay. Und trotzdem, also ja, du sagst unterschiedliche Welten sind ja auch zwei völlig oder sehr, sehr starke Gegensätze eigentlich. Und trotzdem drängen ja immer mehr große Konzerne oder Corporates generell in die Coworking Spaces. Woran glaubst du, liegt das? Also was glauben oder wirst du ja vielleicht auch beantworten können, was suchen Corporates in dieser Welt Coworking Space, was sie vielleicht auch in ihren eigenen Räumen nicht finden können?
Ja, ich glaube, also es gibt sozusagen eine wirtschaftliche Komponente. So ein Coworking Space ist zwar wahrscheinlich im Zweifel zwar ein bisschen teurer als der Arbeitsplatz in einer selbstbetriebenen Immobilie. Wenn man aber die ganzen Overhead-Kosten und auch den Betrieb einer Immobilie im Zusammenhang mit Lastungsschwankungen, also Auslastungsschwankungen hat, die man im großen Konzern noch hat, ist natürlich das Thema Flexibilität ein riesengroßes. Ja? Und wenn man irgendwie weiß, man kann einfach flexibel auf Jahresscheibe sozusagen einfach mal 20 Arbeitsplätze mehr oder weniger buchen, das ist sicherlich ein großer wirtschaftlicher Faktor. Naja, und ansonsten ist so ein bisschen der War for Talents. Ne? Also als ich angefangen habe bei Lufthansa, das ist inzwischen auch schon 12, 13 Jahre her, da war ich so noch dieser klassische Uni-Absolvent, der irgendwie mit großen Augen auf diese großen Firmen geguckt hat. Und für mich gab es nichts Tolleres, als bei einer großen Firma anzufangen zu arbeiten. Ich habe das dann am Ende selber schon gemerkt, dass die Bewerber, die ich dann bekommen habe, das waren so Leute, bevor die erzählt haben, was sie können, haben sie mich erstmal gefragt, was ich zu bieten habe. Ja? Und da hat schon, glaube ich, in den letzten 10 Jahren ein wahnsinniger Kulturwandel stattgefunden. Und das merken auch die großen Konzerne. Die merken, dass sie nicht mehr damit punkten können, dass sie irgendwie einen spannenden Firmennamen haben oder so ein paar Corporate Benefits, die man irgendwie mit anbieten kann. Sondern die müssen auch stärker rein in solche Themen, so den Arbeitsplatz näher an das Zuhause verlegen, flexible Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitsplatzmodelle. Und da kommen dann natürlich Coworking Spaces relativ schnell in den Fokus.
Ja, weil ich glaube gerade so das Thema Coworking ist ja eigentlich gar nicht oder Shared Offices ist ja gar nicht so neu. Ja? Also ich hätte ja auch als Konzern vor 10 Jahren mir eine Fläche bei Regus oder wie auch immer sie alle heißen anmieten können. Das hätte mir auch eine gewisse Flexibilität wirtschaftlich gegeben. Das heißt, glaubst du, dass diese War for Talent Komponente und auch vielleicht dieses jüngere Umfeld, dass das am Ende der ausschlaggebende Punkt ist und nicht die wirtschaftliche Komponente? Oder siehst du das schon so, dass das eher so 50-50 ist?
Naja, sagen wir so, der Grund, warum solche Konzepte sozusagen angefragt sind, hat ja auch was mit der Digitalisierung letztendlich zu tun, damit, dass irgendwie digitale Geschäftsmodelle in kürzester Zeit aufgebaut werden können, dass irgendwie auch junge Gründer diese Flexibilität brauchen und dass diese jungen, coolen Gründer, sage ich mal, also alles das, was wir als cool empfinden, Startups, innovative Ideen, Tech-Ideen, die entstehen ja typischerweise auch in genau solchen Orten und das macht wiederum diese Orte auch attraktiv. Also es ist nicht die flexible Arbeitsplatzvermietung, die Regus anbietet, sondern es sind die spannenden Leute, die an einem solchen Arbeitsplatz arbeiten, die man da dann auch kennenlernt, die, glaube ich, diesen Reiz ausmachen. Und die es deswegen dann auch für junge Leute spannender machen, an so einem Ort zu sein, statt in der klassischen Konzernzentrale. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch, dass sich Berufsbilder auch einfach wandeln. Ne? Also dieses Thema, ich habe einen Arbeitgeber, so wie ich letztendlich auch angefangen habe und bleibe da potenziell bis zur Rente. Das ist ja jetzt schon stark am Schwanken und das wird sich, glaube ich, noch stärker verändern. Das heißt, es wird viel, viel mehr Modelle geben, wo Menschen als Freelancer arbeiten, wo sie in Festanstellungen, aber auch ein oder zwei Festanstellungen arbeiten, in Teilzeitmodellen arbeiten. Und auch dafür sind dann solche Orte wie Coworking Spaces sehr viel besser geeignet als klassische Büros.
Mhm. Seht ihr bei euch schon solche Hybridmodelle, wie ich sie gerne nenne, also dass jemand irgendwie 70% oder 60% festangestellt ist und den Rest der Zeit als Freelancer sein eigenes Thema aufbaut? Seht ihr sowas bei euch im Beta-Haus auch?
Ja, sehen wir. Also man muss dazu sagen, wir sehen sowieso eine sehr große Bandbreite. Also ich würde so nicht sagen, dass das irgendwie ein Trend ist. Aber letztendlich machen auch wir oder versuchen auch wir das als Beta-Haus. Also auch wir sind ja eine Firma, wenn man so will, ein Startup vielleicht nicht mehr so jetzt nach 10 Jahren, aber wir sind auch eine kleine Firma, die natürlich auch versucht, nah am Puls der Zeit zu bleiben und versucht auch, möglichst viel Flexibilität in die eigene Organisation reinzubekommen. Und wir haben auch so 2, 3 Mitarbeiter, die sozusagen sich so ein Grundgehalt über einen Job im Beta-Haus erarbeiten und ansonsten als Freelancer obendrauf arbeiten. Letztendlich habe ich auch so angefangen, ne? Also diese Teilzeitausschreibung für den Geschäftsführer, das war auch genau so gedacht. Wir wollen jemand, der 3 feste Tage arbeitet fürs Beta-Haus, der soll aber auch noch andere Projekte haben, um entsprechenden Input auch aus anderen Bereichen mitzubringen.
Siehst du das als ein Stück weit als Zukunftsmodell auch und glaubst du, dass deutsche Unternehmen da zeitnah in der Lage zu sind, auch ein Stück weit ihr Mindset zu ändern, weil ich immer wieder auch viel sehe, dass so die deutsche Mentalität gerade unternehmensseitig irgendwie ist, ich brauche 100% vom Mitarbeiter, ich will, dass er den vollen Fokus auf meinem Unternehmen hat. Ich sehe das aber genauso wie du, also ich glaube, so die externen Einflüsse von 1, 2 Projekten, die nebenher passieren, können sehr, sehr wertvoll sein für das Unternehmen, wo vielleicht dann die 60-70% gearbeitet werden. Siehst du das als Mentalitätsfrage? Ist das möglich? Und glaubst du, dass das nichtsdestotrotz irgendwo die Zukunft dann auch ist?
Also erstmal hoffe ich das sehr, dass das möglich ist, weil ich es sehr, sehr sinnvoll halte. Und weil tatsächlich meine Erfahrung mit solchen Modellen auch ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die solche Modelle angeboten bekommen haben, eher effizienter gearbeitet haben und sehr viel motivierter waren, im Schnitt zumindest. Mhm. Insofern hoffe ich das sehr. Ich glaube, das hängt ganz, ganz stark von der jeweiligen Firma ab. Ich glaube schon, dass das machbar ist. Ich glaube auch, dass ein Mindset vor allen Dingen ist, gar nicht so sehr ein organisatorisches Thema. Ich habe bei mir selber gemerkt, wie lange ich dafür gebraucht habe, solche Modelle sozusagen zu verstehen und zum Beispiel genau das, was du angesprochen hast, so ein Mitarbeiter muss doch Vollzeit für mich arbeiten, zu begreifen, dass das einfach eine Definitionsfrage ist und kein Naturgesetz, sagen wir es mal so. Und es gibt sicherlich auch Ausnahmen. Also ich bin mir sicher, wenn man gerade eine Firma gründet und auf einem Skalierungspfad oder einem starken Wachstumspfad ist, dann bringen einem irgendwie 20 Teilzeitangestellte nicht so viel wie 10 vollmotivierte Vollzeitkräfte. Ja, aber ich glaube schon, dass es einen Trend in diese Richtung geben wird. Und ich glaube nicht zuletzt auch, dass es ein Teil der Überlebensstrategie von alten Geschäftsmodellen sein wird, zumindest über solche Sachen Flexibilität in das Unternehmensmodell reinzubekommen, ja, und irgendwie auch zu signalisieren dem potenziellen zukünftigen Mitarbeiter, dass man verstanden hat, dass sich die Welt ändert.
Ja. Du hast vorhin kurz, als du über das Thema auch gesprochen hast, wie ihr euch aufstellt, über das Thema Puls der Zeit gesprochen, auch Kultur. Wir selber sind mit Work Genius in USA, in unserem USA-Büro, in einem WeWork. Und was ich da viel sehe, ist, dass dadurch, dass immer mehr Corporates auch in die WeWorks dieser Welt kommen, dass so eigentlich dieser Charme dieses Coworking Spaces, ich tausche mich mit anderen aus, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind wie man selber, dass das eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerät und es mehr so eine Zwecksgemeinschaft ist, würde ich es mal nennen. Habt ihr sowas, also A, wie siehst du das und B, habt ihr sowas wie eine Corporate Ratio Quote, die erlaubt ist, um die Kultur nicht zu stark in so eine Richtung zu drücken?
Also WeWork ist ein ganz spannendes Thema, weil es für uns irgendwie Fluch und Segen zugleich ist. Alle denken immer, das ist ja Konkurrenz, weil die machen auch Coworking. Jeder, der das Beta-Haus kennt und WeWork kennt, weiß, dass das zwei grundlegend verschiedene inhaltliche Konzepte sind, auch wenn am Ende des Tages sozusagen ein Arbeitsplatzvermietungsmodell dahinter steht. Und das, was glaube ich so die größte Unterscheidung ist tatsächlich, ist, dass ein WeWork allein schon vom Preismodell her auf eine ganz, ganz andere Zielgruppe zielt. Das heißt, um sich den Preis, den WeWork verlangt, leisten zu können, muss man glaube ich über andere Budgets verfügen. Und das sind typischerweise Konzerne, die diese Budgets haben, um für ihre Projektteams, flexiblen Teams sozusagen Kontingente zu buchen. Und sicherlich auch mal den einen oder anderen Freelancer, der genau über diese Nähe zu diesen Unternehmen sich dann sozusagen Geschäftschancen erhofft. Das Beta-Haus war von Anfang an eine Heimat für Freelancer und kleine Firmen und war nie auf größere Unternehmen ausgerichtet. Das spiegelt sich in der Preispolitik wieder, spiegelt sich letztendlich auch in der Qualität der Ausstattung wieder, die natürlich nicht so hochwertig ist, wie sie in einem Mindspace oder einem WeWork ist. Ist auch gar nicht notwendig und am Ende des Tages, also ist alles das, was wir an Luxus sozusagen installieren würden, müssen wir am Ende auch über die Miete wieder einnehmen. Ja. Und unser großes Ziel ist halt immer einen möglichst, wir nennen es immer niedrigschwelligen Zugang zu garantieren, auch wenn wir inzwischen die Preise erhöhen mussten im Vergleich zum Anfang. Aber insofern waren wir auch klassischerweise nie so ein Magnet für Corporates. Wir sind Magnet für Corporates, weil die den Kontakt zu diesen Leuten suchen, die bei uns sitzen. Und so zu dieser Ratio-Frage, wir haben sie nie fest ausdefiniert, aber eigentlich vermieten wir sowieso nicht an Corporates. Gar nicht so sehr, weil wir die nicht mögen, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass jede große Firma immer ein potenzieller Kunde für unsere Kundschaft ist letztendlich. Wir wissen auch, dass da auch mal spannende Impulse kommen können von einem Corporate. Aber wir glauben, dass so ein Ort halt nur dann funktioniert, wenn Leute sich selber aktiv dafür entscheiden, dass sie da in genau dieser Gemeinschaft, an genau diesem Ort arbeiten wollen. Und diese Flexibilität haben normalerweise Einzelpersonen, kleine Firmen. Wenn da ein Projektteam reingesetzt wird, die da gar nicht sein wollen, die da sein müssen, weil das halt der Arbeitsplatz ist, den ihnen die große Firma vorgibt, dann findet da kein Austausch statt in unserer Erfahrung. Und insofern haben wir öfters mal Projektteams für 3 Monate, für 6 Monate von großen Hamburger Firmen. Wir haben sehr, sehr oft Workshops, Management-Offsites, Abendveranstaltungen, Meetups, was auch immer von großen Firmen. Aber in der Dauervermietung machen wir das nur in sehr, sehr seltenen Ausnahmefällen.
Glaubst du, dass es grundsätzlich auch vielleicht so ein Stück weit einen Unterschied zwischen einem amerikanischen Modell und einem deutschen, also dass das nicht nur an WeWork hängt, sondern mehr so die amerikanische Denkweise versus die deutsche auch ist?
Ja, ich weiß nicht, ob man das wahrscheinlich kann man das so zusammenfassen, also man kann es auch negativ für uns formulieren. Das Geschäftsmodell, was wir haben, ist eins, was ich niemandem empfehlen würde als Unternehmung. Damit wird man definitiv nicht reich. Genau deswegen, weil wir halt immer mit sehr viel manuellem Einsatz sozusagen, mit sehr viel personellem Einsatz dafür sorgen, dass es unseren Mietern gut geht und gleichzeitig versuchen, die Preise niedrig zu halten. Das ist ein gewisser Widerspruch, der da drin steckt. Und wir versuchen gerade nicht, Standardprodukte zu entwickeln, die man beliebig skalieren kann. Also insofern ist es einerseits sicherlich ein Mentalitätsthema und dann hat es aber einfach was mit der Geschichte zu tun. Also die Urgründer sozusagen des Beta-Hauses hatten nie vor, mit dem Geschäftsmodell Beta-Haus reich zu werden. So, das soll auf stabilen Beinen stehen und das soll auch die Arbeitsplätze sichern, die es schafft und soll vor allen Dingen als Ort existieren. Aber ich glaube, alle inklusive mir, ich bin inzwischen auch Gesellschafter, haben nicht vor, irgendwann mal mit einem coolen Deal dann einen geilen Exit zu machen.
Ja. Spannend. Glaubst du, oder man sieht ja auch grundsätzlich häufig dann, das ist ja auch irgendwie die Natur eines Coworking Space, dass Leute kommen und dann gehen sie wieder, weil sie irgendwie weiterziehen. Siehst du dann bei euch, weil ihr diesen kulturellen Aspekt habt und diese Nähe, dass Leute auch zurückkommen und sagen, ich war jetzt irgendwie in einem anderen Coworking Space und habe irgendwie so den richtigen Coworking Space, wo es wirklich, ja, so ein WeWork oder Mindspace, wie auch immer, dass die zu euch zurückkommen und sagen, hier ist eine andere Art von Community?
Auf jeden Fall, also insbesondere dieser neue Trend mit WeWork und Co., das ist ja erst 2-3 Jahre alt, dass sie auf den Hamburger Markt gekommen sind. Und natürlich hat das eine gewisse Dynamik, sage ich mal, ausgelöst. Aber tatsächlich sind fast alle, die andere Produkte ausprobiert haben, die deutlich sich von dem unterscheiden, was man im Beta-Haus hat, wieder zurückgekommen mit genau dieser Aussage. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, das Coworking-Angebot in Hamburg ist wirklich sehr, sehr, sehr überschaubar, was wir eigentlich sehr bedauern. Mhm. So, also wir bedauern es eigentlich, dass man als Freelancer in Hamburg in einer bestimmten Preiskategorie, in einer bestimmten Lage eigentlich wenig Alternativen zum Beta-Haus hat und würden uns eigentlich sogar über, sagen wir mal, gesunde Konkurrenz, die den Gesamtkuchen für alle groß macht, mehr freuen. Und so langsam kommen so Sachen. Es gibt so ein paar spezialisierte Geschichten jetzt. So Eden macht gerade auf, der sich vor allen Dingen auf Frauen spezialisiert hat und so der Impact Hub zum Beispiel im Karo-Viertel, die sind jetzt auch gerade so am Start und das wird dann vielleicht so themenbezogen ein bisschen mehr Auswahl geben. Genau, also kurze Antwort wäre so, ja, die Leute kommen zurück, weil sie dann doch merken sozusagen, dass dieser Gemeinschaftsgedanke einer ist, aber eigentlich würde ich mich freuen, wenn es noch mehr Orte geben würde, wo man sozusagen seine Klientel, seine Community findet.
Was meinst du, woran liegt das? Also ist der Bedarf nicht da oder ist, also...
Ja, das ist eine gute Frage. Da fehlen uns sozusagen so ein bisschen so die Marktintelligenz. Da können wir nur drüber mutmaßen, sagen wir es mal so. Also erstmal, glaube ich, kann man schon sagen, ist Hamburg nicht Berlin und ist Hamburg auch keine riesige, pulsierende Startup-Metropole. Das heißt, dieses ganze Thema Gründung und Firmen, die schnell wachsenden Arbeitsplatz, flexiblen wachsenden Arbeitsplatzbedarf haben, ist nicht ganz so groß wie in anderen Städten. Und die Freelancer-Szene ist zwar relativ groß, aber zu großen Teilen auch so über Gemeinschaftsbüros organisiert, was ja so ein ähnlicher Ansatz grundsätzlich ist, ja, dass man gesagt, so man ist zwar Einzelkämpfer, aber man teilt sich so ein bisschen Büroinfrastruktur. Also das ist sicherlich einer der Gründe. Aber nicht zuletzt ist, glaube ich, auch das Thema, viele kennen Coworking auch noch nicht aus der Praxis. Also das ist dann irgendwie so ein Begriff, den hat man mal in der Zeitung gelesen, aber es haben einfach auch noch nicht so viele ausprobiert. Und last not least sicherlich auch haben so die Akteure inklusive uns ihre Mitschulden in gewisser Weise dafür. Wir betreiben auch kein aggressives Marketing, ja, um Leute davon zu überzeugen, dass Coworking jetzt die beste Alternative ist. Dazu sind wir immer zu sehr aus uns selber gewachsen und haben zu sehr davon profitiert, dass wir immer eigentlich ausgebucht waren und genug Nachfrage geherrscht hat, dass wir jetzt nicht versuchen mussten, sozusagen missionarisch für das Thema Coworking unterwegs zu sein. Mhm.
Was ich mich häufig frage, wenn, also gerade beim Coworking Space wie eurem, wo, sag ich mal, nicht so größere Unternehmen dann auch irgendwie sind, wie plant man eigentlich Kapazitäten? Ja, weil ihr habt ja auch so Hot Seats, glaube ich, ne? Also, dass ich letztendlich kommen und gehen kann, wann ich will, aber keinen festen Arbeitsplatz, aber trotzdem ist das Beta-Haus meine Anlaufstelle. Wie stelle ich als Coworking Space sicher, dass nicht alle auf einmal kommen, ja, und ich dann überhaupt keinen Platz habe? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, also gibt es einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, wir sind voll?
Also es gibt immer wieder die Diskussion darüber, ob wir jetzt voll sind. Also wir überlegen sozusagen immer theoretisch, so ist das jetzt ein Punkt, wo wir das sagen, aber eigentlich hat sich das tatsächlich immer selber reguliert in den letzten Jahren. Das hat immer ein bisschen geschwankt und zum Beispiel hatten wir letztes Jahr eine kleine Preiserhöhung, die dann eher dazu geführt hat, dass ein paar Mitglieder weniger geworden sind, insgesamt die Auslastung aber höher geworden sind, weil sich mehr Leute sozusagen intensiver nutzen, sagen wir es mal so. Aber insgesamt hat sich das immer so eingependelt, dass man eigentlich selten einen Tag hat, wo man wirklich keinen Arbeitsplatz findet. Also wir haben ein größeres Problem, dass wir auch immer Veranstaltungen stattfinden lassen. Die brauchen wir für unser Geschäftsmodell, um die Preise sozusagen quer zu finanzieren. Und das geht dann immer mal wieder mit Sperrungen auch von Coworking-Flächen einher. Und das ist natürlich etwas, was Unmut erzeugt, wenn man sozusagen so, ne, in seinen Arbeitstag startet, hat vielleicht nicht drauf geachtet, was für Hinweise in den Tagen davor kommuniziert wurden. Und plötzlich ist der große Raum geschlossen und man muss sich irgendwie ins Café setzen. Das sind Sachen, die uns eher Sorgen bereiten als das Thema Überlastung sozusagen, weil plötzlich alle ihren Arbeitsplatz in Anspruch nehmen.
Mhm. Community lebt ja aber nichtsdestotrotz irgendwie auch davon, dass Leute dann irgendwie was dazu beitragen und auch, dass sie irgendwie zumindest ab und zu mal da sind, weil wenn jetzt irgendwie ihr viele Mitglieder habt, aber niemand ist irgendwie dann mal vor Ort, dann bildet sich ja auch nicht wirklich eine Community. Gibt es dann auch sowas, wo ihr sagt, du warst gar nicht da, gibt jetzt Hausverbot, also gibt es so die Variante, du bist nicht Teil der Community?
Also sagen wir so, erstmal helfen uns natürlich auch die Mitglieder, die zahlen und nicht da sind, das ist wie im Fitnessstudio, ne? Also auch das ist Teil,
die Mischung macht's,
ja. Genau, es ist halt irgendwie sozusagen die Mischkalkulation und typischerweise sind die am aktivsten sind, auch die im Schnitt dann am wenigsten zahlen, weil man dann im Zweifelsfall mit denen auch mal Projekte macht oder weil die auch mal irgendwie Gratifikationen bekommen oder sowas. Nein, aber ansonsten ist tatsächlich so, dass unserer Erfahrung nach, deswegen braucht man meines Erachtens auch eine gewisse Größe als Coworking Space. Es gibt halt immer so einen harten Kern, der sich übrigens auch ändert. So alle ein, zwei Jahre hat man ein völlig anderes Bild von so einer Community, aber es gibt immer so einen harten Kern, der sozusagen gerade die Themen setzt, der immer besonders sichtbar ist, der an besonders vielen Veranstaltungen teilnimmt, der besonders viel mit anderen interagiert. Und dann gibt es so eine mittlere Schicht von Leuten, die halt irgendwie regelmäßig, unregelmäßig da sind, wo man die Gesichter kennt, die aber vielleicht nicht so viel an sozialen Unternehmungen teilnehmen. Und dann gibt es halt so eine etwas, so einen anonymeren Ring außenrum von Leuten, die halt sehr unregelmäßig da sind, mal 3 Monate gar nicht kommen. Aber eigentlich ist unsere Erfahrung, dass diese Mischung das irgendwie am Ende des Tages irgendwie auch ausmacht. Man will ja auch Abwechslung haben. Aber tatsächlich der Kern, der gesichtsbildende Teil der Community ist tatsächlich also vielleicht 10% unserer 400 Meter an der Eifler Straße.
Mhm. Abwechslung ist ein ganz gutes Stichwort, weil das Thema Freelancing oder das Wort Freelancing ist ja so ein riesen Überbegriff und man kann dann irgendwie sehr viel darunter ja irgendwie auch verstehen und gibt ja also auch viele unterschiedliche Senioritätslevels, dann gibt es unterschiedliche Themenbereiche, Fachbereiche. Wie ist das bei euch? Also ist es eher, sag ich mal, wenn ich jetzt gerade mit dem Thema Freelancing anfange und vielleicht irgendwie den Kontakt suche, habe ich dann eine gute Anlaufstelle oder sind es mehr Leute, die, sag ich mal, schon 10, 15 Jahre Freelancer sind, so die alten Hasen und mehr so diese Erfahrung reinbringen oder ist auch das die Mischung? Weil gerade auch die Themen, die man dann angeht, sind ja sehr unterschiedlich für den, sag ich mal, der gerade anfängt und die 15 Jahre Erfahrung hat, die haben ja unterschiedliche Probleme, Herausforderungen. Also ich stelle mir das dann auch ein Stück weit schwierig vor, das richtig auszusteuern.
Ist es auch und wir haben uns auch tatsächlich immer mal wieder darüber Gedanken gemacht und am Ende immer wieder dagegen entschieden, sozusagen das programmatisch zu begleiten. Also es gibt sozusagen keine Dienstleistung vom Metahaus, die heißt, du bist der unerfahrene Gründer, komm her, ich nehme dich an der Hand und stell dich jemand anderem vor oder sowas. Das Einzige, was wir machen, ist sozusagen Facilitation in gewisser Weise. Also wir nehmen die Leute ein bisschen an der Hand, wir geben ihnen die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen über die Plattform, die wir haben, Veranstaltungen, Slack-Kanäle und dergleichen mehr. Aber am Ende des Tages hängt es immer vom Individuum ab, wie gut man sich einbringt, wie aktiv man das nutzt. Und dementsprechend, das merken wir auch ganz stark. Also wir haben eine riesengroße Bandbreite von unerfahrenen Gründern bis hin zu Seriengründern, die schon 20 Firmen gegründet haben. Und wie stark die miteinander in Austausch treten, hängt immer ganz, ganz stark davon ab, ob die sich riechen können oder nicht. Also der Kontakt ist schnell hergestellt, aber dahinter ist kein Automatismus. Das hängt dann immer doch noch von jedem Einzelnen ab. Und gleichzeitig, also ich glaube, wir nennen das manchmal so Serendipity as a Service, ne? Also wir können dir nicht sagen, was passiert, welche Begegnung passieren wird. Wir können dir nur sagen, dass eine passieren wird, die etwas mit dir machen wird. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Magische an so einem Ort.
Mhm. Habt ihr auch, als WeWork noch relativ neu war, haben die mal nach 2-3 Jahren angefangen, so eine Art Marktplatzmodell auch aufzubauen, also dass sie ja so ein bisschen wie ein App-Store für das Thema Coworking, wo dann sich sämtliche Firmen andocken konnten und die Community letztendlich diese Services entweder für einen Discount oder teilweise auch umsonst nutzen konnten, um einfach so mehr ganzheitlich dieses Thema auch abdecken zu können, sei es Buchhaltung, sei es Steuererklärung, also Themen, die irgendwie nervig sind auch für Freelancer. Gibt es sowas bei euch auch, also dass ihr so das Thema Freelancing als Kosmos seht und ihr nicht nur Coworking-Space anbietet, sondern auch helft, das drumherum abzuwickeln?
Also die Sichtweise gibt es natürlich, aber wir haben sozusagen schon über die Jahre überhaupt Schwierigkeiten gehabt, das Geschäftsmodell Coworking zum Laufen zu bringen und diese ganzen Zusatzservices haben wir gemerkt, die zu organisieren, weil man unverhältnismäßig viel Aufwand im Vergleich zu dem, was das potenziell als Beitrag zum Geschäftsmodell sozusagen hätte leisten können. Insofern haben wir uns immer wieder dagegen entschieden und haben gesagt, lass uns sozusagen unseren Business Case, den Business Case Coworking im Beta-Haus, so aufbauen, dass der sich selber trägt über diese Kernprodukte, Vermietung von Arbeitsplätzen, Vermietung von Veranstaltungsräumen. Und lass uns aber alle Kapazität, die wir sozusagen darüber finanzieren können, in die persönliche Betreuung einfließen lassen. Das heißt, wenn bei uns jemand kommt, der sagt, ich brauche Unterstützung bei Buchhaltungsthemen, dann vermitteln wir dem jemand, der Unterstützung bei Buchhaltungsthemen bieten kann, ohne dass wir dafür Geld verlangen. Das nehmen wir sozusagen als Teil so einer Gesamtdienstleistung. Aber wir haben keinen fertig definierten Baukasten sozusagen, weil da dann tatsächlich auch die Anforderungen viel zu individuell sind in unserer Erfahrung.
Okay, spannend. Du kriegst ja jetzt, sag ich mal, in deiner Funktion oder generell im Beta-Haus auch relativ viel mit. Also siehst viele Freelancer, siehst viele Gründer, viele Leute, die irgendwie für sich arbeiten, irgendwie was aufbauen, was starten. Gibt es für dich so ein, was du beobachtest, so ein Erfolgs- oder Geheimrezept zum Thema Selbstorganisation? Also sind so die Leute, wo du sagst, das sind die richtig was reißen, die kommen jeden Morgen und sind um 8:30 Uhr da, gibt es ja so ein Schema F?
Überhaupt nicht. Also tatsächlich, meine Erfahrung aus dem Beta-Haus ist genau die vielleicht auch offensichtliche Antwort, dass es genau das nicht gibt. Jeder sucht danach und keiner hat sie so richtig. Das sind auch sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen, die halt so jeder Einzelne hat. Und es gibt halt genau die, ja, die kommen morgens um 7, weil sie dann irgendwie ihre effektiven 2 Stunden haben bis 9, bis dann irgendwie voll wird. Es gibt welche, die können nur abends, und es gibt auch nur welche, die können, wenn sie nachmittags um 4 ihr Bier in der Hand haben, irgendwie erst produktiv arbeiten. Also das gibt's nicht. Was es sicherlich natürlich schon gibt, ist, dass man eine ganze Menge Best Practice Austausch hat im Beta-Haus, also darüber, welche Tools funktionieren, wie man am besten das Zahlungsverhalten von großen Kunden, also typische Freelancer-Themen, ja, irgendwie so, wie kriege ich meine Liquidität gesteuert, wie mache ich die Buchhaltung, wie mache ich mein ganzen Belegwesen, welches Projektmanagement-Tool nehme ich, so solche Geschichten. Also auf so einer reinen Toolbasis findet einfach wahnsinnig viel Austausch statt. Und da gibt es nicht eine Lösung, aber da gibt es dann halt irgendwie Ansprechpartner aus vergleichbaren Bereichen, die dann Erfahrungswerte teilen. Genau, aber ansonsten ist das wirklich viel zu bunt, viel zu individuell, als dass man das irgendwie standardisieren könnte. Aber nochmal auch da, das Entscheidende da ist in meiner Wahrnehmung nicht das Tool, was man sozusagen in einem an solchen Ort findet, was das Problem löst, sondern der Austausch mit Leuten, die auch schon mal Sachen ausprobiert haben, die Erfahrung haben, die wissen, wie es mit der Software, mit dem Kunden, mit dem Produkt, mit der Geschwindigkeit, mit was auch immer irgendwie funktioniert. Und was man dann davon für sich selber anwendet, bleibt jedem selber überlassen sozusagen, aber man kommt relativ schnell an dieses Wissen.
Glaubst du, das hilft auch dabei, sein eigenes Potenzial einzuschätzen? Weil gerade bei jüngeren Freelancern oder Leute, die gerade neu ins Freelancing starten, höre ich häufiger, dass dann zurückgespielt wird, ich weiß gar nicht, was ich kann, oder beziehungsweise anders gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich mein Können und Wissen einordnen soll. Also was für einen Tagessatz kann ich verlangen? Wie gut bin ich eigentlich? Welche Projekte sollte ich überhaupt annehmen? Siehst du da eine höhere, sag ich mal, Confidence bei den Leuten, dadurch, dass sie mit vielen Freelancern sich an einem Ort befinden und sich dadurch und darüber auch austauschen?
Absolut. Also man muss sogar fast sagen, es hilft nicht nur, sich einzuschätzen, sondern manchmal auch, sich zu überschätzen, weil man natürlich im Beta-Haus auch in der Blase sitzt. Das muss man auch ehrlicherweise zugeben. Ja. Also wenn du ins Beta-Haus reinkommst, dann denkst du so, also ich brauche mich nur selbstständig zu machen, und dann ist alles gut, dann treffe ich nur nette Leute und kann tagsüber Kicker spielen und habe immer jemanden zum Mittagessen gehen, und abends gibt es irgendeine Abendveranstaltung, wo ich mein Feierabendbier trinken kann. So ist natürlich nicht, ja, also das weiß jeder Freelancer so. Freelancing ist wahnsinnig anstrengend, für mich zum Beispiel wäre das auch nichts. Also ich bin nie mit diesem Thema Vertrieb, also dieser konstante Vertrieb oder sowas, finde ich immer wahnsinnig anstrengend. Aber genau solche Erfahrungswerte, die man halt auch im Internet nicht findet, so, ne? Welche Tagessätze, so, wie ist denn das gerade in Hamburg so, und welche Ansprechpartner muss ich im Unternehmen ran? Genau die findest du halt schon, wenn du dich entsprechend einbringst. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, mein Arbeitsplatz ist meistens in der Nähe vom Frontdesk, da wo immer so die Gäste ankommen und da wo auch die Kaffeestation ist. Ja. Da kann man sehr gut mal so das ein oder andere Gespräch mit einem mithören. Genau solche Themen werden da diskutiert. Ja? Mhm. So, wie geht denn ihr da ran? Welchen Tagessatz nehmt ihr? Wie macht ihr das, wenn ihr irgendwie 20 Tage verkauft habt? Wie macht ihr das Follow-up, dass man dann irgendwie einen längeren Auftrag bekommt? Mhm. Genau solche Themen.
Okay. Und Thema Vertrieb finde ich auch spannend. Also bilden sich dann auch so Freelance-Teams bei euch? Also, dass einer irgendwie einen Auftrag akquiriert und dann irgendwie sagt, hey, ich brauche noch 3 Freelancer, und die zieht sich aus eurer Community?
Also Freelancer-Teams, und vor allen Dingen auch, das ist für Gründer, die eine Unternehmung wirklich gründen wollen, wahrscheinlich fast noch spannender. Also es gründen sich halt auch Teams, die Firmen aufbauen, aus den Kontakten, die im Beta-Haus entstehen sozusagen. Und typischerweise fangen solche Kooperationen immer auf so einer, ja, dann macht man mal ein bisschen was füreinander und dann merkt man, versteht sich, und dann wird das irgendwie weiter ausgebaut. Mhm. Nein, aber absolut. Und das, was man sozusagen, das nutzen wir auch aus, wenn wir Kundenanfragen bekommen. Man hat halt ein Netzwerk an 300, 400 Leuten, die, von denen die meisten in Freelancer-Tätigkeiten unterwegs sind und die irgend so ein Skill haben, also sei es Projektmanagement, sei es irgendwie bestimmte Produktentwicklungskenntnisse, sei es Tools, Methoden, sei es Workshop-Moderation, sei es Facilitation, Techies natürlich irgendwie ganz viele und solche Geschichten. Und das heißt, du kannst irgendwie, wenn du dich mit unseren Community-Managern gut stellst, irgendwie kannst du innerhalb von 2 Tagen 20 Gespräche führen mit Menschen, die dir bei deiner ganz konkreten Fragestellung weiterhelfen können. Ja? Und da entwickeln sich immer wieder Teams draus. Oder auch tatsächlich, genau wie du es beschrieben hast, ja, dass jemand eine Anfrage bekommt, die er selber vielleicht nicht bedienen kann. Und dann zieht er sich aber jemand irgendwie aus seinem eigenen Netzwerk, aus dem Beta-Haus dazu, und kriegt dafür den nächsten Auftrag.
Cool. Wir haben relativ viel darüber gesprochen, wie eure Community aussieht, was oder was auch irgendwie die Benefits davon sind und irgendwie auch, glaube ich, die Unterschiede irgendwie zu einem großen Space wie vielleicht WeWork. Und gleichzeitig hast du vorhin irgendwie auch so dieses Wort Pull oder Worte Puls der Zeit benutzt. Kannst du beurteilen oder siehst du einen gewissen Trend in den letzten 4 oder 4,5 Jahren, die du das Ganze jetzt machst, zum Thema generell Selbstständigkeit, wie sich das Thema verändert hat? Also siehst du eine viel größere Adaption? Siehst du eine Veränderung, was für Leute das sind, welche Berufsgruppen das sind? Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, was für Trends du aus deiner Position heraus beobachten kannst?
Ja, nicht so richtig viel. Also zu diesem Thema so Phasen, die auch so eine Community bilden, bei uns jetzt ganz konkret, das ist jetzt erstmal nicht Hamburger Markt, sondern das ist wirklich nur Sternschanze, Betahaus, gab es so eine Zeit lang sehr, sehr viele Startups sozusagen, also Leute, die irgendwie versucht haben, innovative, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln und dafür entsprechendes Funding zu bekommen und Expertise, um das möglichst schnell, möglichst groß zu machen. Auch so eher Exit-getriebene Geschäftsmodelle, die man dann irgendwie gesehen hat. Das gibt's auch immer mal wieder, aber gefühlt seltener. Und das ist zumindest unser Eindruck im Betahaus, das kann aber auch wirklich an dem Ort liegen, ist, dass es eher so Richtung Einzelkämpfer, Freelancer geht, die in so, ich will nicht sagen beratenden Funktionen, das wäre zu kurz gegriffen sozusagen, aber die größere Unternehmen konzeptionell begleiten, so in verschiedenen Fachfunktionen sozusagen. Also was Kommunikation angeht, viele Coaching-Themen, auch so ein paar Tech-Themen, ja, also irgendwie so, ich helfe dir irgendwie so beim Prototyping oder sowas, so solche Leute gibt's, bis hin zu aber auch so relativ aktuellen Sachen wie Achtsamkeitsgeschichten. Das ist, würde ich sagen, wenn es einen Trend bei uns gerade gibt, geht das eher in die Richtung. Ich glaube aber trotzdem, dass das kein globaler Trend ist sozusagen. Ja. Es kann auch irgendwie sein, dass im nächsten Jahr wieder zwei coole Geschäftsideen irgendwie drin landen und dann kann das auch wieder der Magnet sein für like-minded andere Gründer.
Cool. Ich glaube, wir könnten irgendwie noch eine halbe Stunde oder Stunde weiterreden. Viele spannende Themen. Ich muss so ein bisschen auf die Zeit schauen. Deswegen interessiert mich vor allen Dingen noch eine Frage zum Abschluss. Vielen Freelancern, die bei mir im Podcast sind, stelle ich am Ende immer die Frage, ob sie sich nochmal vorstellen können, zurückzugehen in die Festanstellung. Ist jetzt bei dir ein bisschen anders, weil du bist angestellt. Aber nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich irgendwie, was reizt dich in Zukunft? Ja, also siehst du deine Zukunft im Coworking-Space, auch unabhängig vielleicht vom Beta aus? Oder kannst du dir grundsätzlich mal vorstellen, in so einem traditionellen Unternehmen zu arbeiten wie Lufthansa? Gibt's so ein Ziel? Also vielleicht sogar auch doch nochmal ein eigener, komplett eigener Coworking-Space?
Also vielleicht erstmal rückwärts beantwortet. Ich kann mir gerade schwer vorstellen, als Freelancer zu arbeiten, weil ich immer das Glück habe, in einer Organisation zu arbeiten, die mir einerseits den Luxus eines festen Gehalts gibt und andererseits sozusagen unternehmerische Freiheiten zur Verfügung stellt, die nahe dem sind, was man als Freelancer genießt. Insofern davon sozusagen wieder zurückzutreten, würde mir sehr schwer fallen. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Betahaus aufgrund seiner Konzeption eine tolle Plattform ist, um an weiteren Projekten sozusagen teilzuhaben oder um aus dieser Plattform weitere Ideen entstehen zu lassen. Insofern hoffe ich sehr, dass ich noch sehr, sehr lange in was für einer Form auch immer im und am Betahaus tätig sein werde. Und die nahe Zukunft, das ist so ein typisches Betahaus-Beispiel. Wir haben uns im letzten Jahr, ich will nicht sagen aus einer Spaßidee heraus, aber eigentlich eher aus so einem idealistischen Impuls heraus, ja, mit so ein paar Leuten, die ich auch übers Betahaus kenne, beworben, ein Gebäude in Altona zu kaufen. Und es geht jetzt zu weit, das im Detail zu beschreiben, aber wir haben am Ende den Zuschlag bekommen und haben gerade eine Genossenschaft gegründet, um einen aus Holz gebauten Coworking-Space an der neuen großen Bergstraße zu eröffnen in 2,5 Jahren, der dann den Mietern sozusagen selber gehören wird. Das sind so Projekte, die fixen mich wahnsinnig an. Da kann ich viel Herzblut reinstecken. Da lerne ich wieder Leute drüber kennen. Und die Grundlage, um solche Ideen zu entwickeln, ist dann tatsächlich immer wieder die Plattform Betahaus. Also insofern hoffe ich, dass es auch in Zukunft immer viele Coworker geben wird, die das Konzept so unterstützen, dass es uns, die wir am und im Betahaus arbeiten, noch lange als Plattform erhalten bleibt. Ja.
Cool, sehr schön. Das Beta-Haus als Plattform, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Robert, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat viele Einblicke in die Welt des Freelancings sozusagen aus der Vogelperspektive gegeben. Danke dir und bis bald.
Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.